Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallo.
Und heute möchte ich vorweg sagen, dass, also alle, die den Podcast schon länger verfolgen, wissen ja, dass wir das neben unserem Hauptjob machen, weil wir Spaß daran haben. Und wir ziehen uns die Dinge aus dem Internet, also wir recherchieren auch nur alles das, was man halt im Internet findet, ob es jetzt die Flugunfallberichte sind, ob es irgendwelche Aussagen, Berichte oder sonst irgendwas sind. Und aus dem Ganzen ziehen wir uns dann das raus, was wir für die Folge brauchen und erzählen euch darüber. So, und es sind nämlich wieder Kommentare eingetrudelt.
Okay.
Und ich fange mal an vorzulesen, weil der ist so lang, den kriege ich nicht aus dem Kopf nacherzählt. Einen so amateurhaft gemachten Podcast habe ich noch nie gehört. Zumal es mehr als genug Podcasts aus dem Bereich Flugzeugunglücke gibt. Die Macherinnen haben offenkundig keine tiefergehenden Kenntnisse der Thematik und zudem unsympathische Stimmen. Wer will das also hören? Und dann hat er noch Bezug genommen auf einen anderen Podcast, nämlich Flugforensik. Und also der ist wirklich top und haben auch viel mehr Hintergrundwissen. Das will ich gar nicht abstreiten. Und wir sollen doch dann zurück zu Netto an die Kasse gehen.
Mhm.
Ich würde sagen, dann geh doch zu Netto.
Ja, ehrlich war. Naja, gut, muss man auch akzeptieren.
Genau, also wenn das seine Meinung ist, dann ist das seine Meinung.
Aber er braucht uns ja auch nicht weiter zuhören. Also von daher,
genau.
Über was reden wir?
Ja, richtig. Also Reisende soll man nicht aufhalten. Genau. Tschüss. Dann haben wir noch einen bekommen, echt tolle Folge und ob wir auch militärische Abstürze machen. Den habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dazu werde ich mal ein bisschen recherchieren. Dann kam noch einmal rein, dass wir das gut machen und ob der Podcast nicht Transpondercode 7700 heißen müsste, weil das ja tatsächlich das auf dem Transponder ist, was dann wirklich angezeigt wird. Ja, müsste so. Wir haben uns aber entschieden, die zwei Nullen einfach wegzulassen. Und dann kam heute noch ganz frisch, also wenn ihr die Folge hört, am Dienstag, weil heute ist Dienstag, wo wir aufzeichnen, kam noch ganz frisch ein Kommentar rein mit, ihr beiden seid selbst nur Praktikanten. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, weil ich glaube, wir haben nicht über Praktikanten gesprochen in der letzten Episode. Ist mir aber auch egal. Die Frage ist halt, und der, der es geschrieben hat, falls der zuhört, wird wissen, die Frage ist ja immer noch, seid mit T oder seid mit D? Wir starten direkt rein in die neue Folge.
Besser ist.
Heute sprechen wir über einen Flug vom Flughafen in Mexiko-Stadt nach Los Angeles, die Stadt der Engel. Der ganze Flug hat drei Zwischenlandungen bis zum Anflug auf L.A., nämlich in Guadalajara, Loreto und Tijuana. Und das Ganze wird geflogen mit einer McDonnell Douglas DC-9-32. Einem zweistrahligen Schmalrumpfflugzeug für die Kurz- und Mittelstrecke, denn sie schafft rund 3030 Kilometer. Unsere Maschine gehört zur zweiten angebotenen Version und ist das erfolgreichst verkaufte Modell der DC-9. 621 Stück wurden damals produziert und sie ist 36,6 Meter lang bei einer Spannweite von 28,4 Metern mit Platz für bis zu 115 Passagieren. Das Flugzeug aus dem heutigen Fall wurde 69 gebaut und trug das Kennzeichen XA-JED, zumindest seitdem es 79 bei Aero Mexico in den Dienst ging. Denn die 10 Jahre vorher flog die DC-9 für Delta Airlines. Aero Mexico wurde schon 34 gegründet, hat ihren Hauptsitz am internationalen Flughafen Mexiko-Stadt und fliegt von dort aus über 80 Ziele in der ganzen Welt an. Unter anderem auch zu uns nach Europa. 2011 erweiterte Aero Mexico gemeinsam mit Delta Airlines ihre kommerzielle Allianz. Und das rettete das Unternehmen 10 Jahre später. Denn durch die Corona-Pandemie brachen die Flugzahlen auf der ganzen Welt ein und eben auch bei Aero Mexico. Genau das war der Grund, warum sie am 30. Juni 2020 Insolvenz anmeldete. Doch 13 Monate später, am 1. Juli 2021, veröffentlichte Delta Airlines, dass sie die 185 Millionen Dollar übernehmen und retteten so Aeromexico vor dem Aus. Am 28. August 24, also fast auf den Tag genau 90 Jahre nach ihrer Gründung, kam Aeromexico eine komplett neue Lackierung. Denn der Caballero Aquila, übersetzt Adlerritter, bekam ein Facelift und sieht nun moderner aus mit weicheren Linien. Dazu ist die neue Lackierung heller und wirkt so frischer. Aber kommen wir jetzt zurück zu Flug Aeromexico 498. Im Cockpit befindet sich der 46 Jahre alte Kapitän Arturo Valdez Prom. Mit 4.632 Flugstunden in der DC-9 hat er fast die Hälfte seiner Gesamtflugzeit im Cockpit des gleichen Typs verbracht. Denn insgesamt kommt er auf 10.641 Stunden. An seiner Seite sitzt First Officer José Hector Valencia. Der 26-Jährige kommt auf 1.463 Flugstunden insgesamt und davon 1.245 im Cockpit der McDonnell Douglas DC-9.
Also schon eine erfahrene Crew.
Ja, das kann man so sagen. Fliegen wir nun aber los. Zum Zeitpunkt des Starts in Tijuana, also der letzten Etappe des Fluges, befinden sich insgesamt 64 Menschen an Bord. 58 Passagiere, 2 Piloten und 4 Besatzungsmitglieder, die sich um das Wohl der Passagiere kümmern. Gestartet ist Aeromexico um 11.20 Uhr Ortszeit am Sonntag, den 31. August 1986 in Tijuana. Tijuana gehört zu Mexiko, liegt aber nur einen Katzensprung von der Grenze zu den USA entfernt und ist sehr beliebt bei den Touristen aus Südkalifornien. Aber nun schweife ich langsam ab. Es ist 11.47 Uhr, als sich Aeromexico 498 bei der Anflugkontrolle Los Angeles meldet. Der Anfluglotse erteilt ihm die Freigabe für einen anderen Kurs, um mit dem Endanflug zu beginnen. Doch dann kommt plötzlich etwas, also beziehungsweise jemand dazwischen, ein Pilot mit einer Grumman Tiger, also einem kleinen Flugzeug, ähnlich einer Cessna, meldet sich bei genau dem gleichen Lotsen der Anflugkontrolle. Doch durch den Fall von Kobe Bryant, den wir hier mal besprochen haben, wissen wir auch, dass sich die Piloten eigentlich melden müssen, bevor sie in die TCA, also die Terminal Control Area, einfliegen. Und der Lotse muss nun erst einmal sich um die Kommunikation und die Zuweisung der Landebahn für Aeromexico kümmern. Danach befasst er sich wieder mit dem, ich nenne ihn mal Eindringling. Doch so ganz versteht eben dieser mit dieser Grumman Tiger das Problem nicht oder will es auch einfach nicht verstehen, warum er jetzt nicht da fliegen darf und warum das gerade so dramatisch ist. Szenenwechsel. Im Cockpit der DC-9 sind die Piloten gerade damit beschäftigt, die letzten Checklisten durchzugehen, als die Maschine von einem dumpfen Schlag erschüttert wird. Danach geht alles ganz schnell. Das Flugzeug geht innerhalb von Sekunden in einen steilen Sturzflug über und egal, was die Piloten machen oder tun, sie können die Maschine nicht mehr abfangen und stürzen auf eine Wohnsiedlung in Cerritos, einem Vorort von Los Angeles.
Boah, sind die mit einem anderen Flugzeug zusammengestoßen?
Ja.
Oder mit dem?
Nee, also mit dem nicht.
Okay.
Aber tatsächlich mit einem anderen, da kommen wir jetzt langsam zu.
Boah.
Denn was ihr bis jetzt nicht wusstet, ist, dass um 11.41 Uhr Ortszeit eine Piper PA-28-181 Cherokee mit dem Kennzeichen November 4891 Foxtrot mit 3 Menschen an Bord vom Flughafen Torres gestartet ist. Der Flughafen Torres, offiziell auch Zamperini Field, liegt nur 8,5 Meilen vom LAX, also dem Flughafen Los Angeles, entfernt. Hier landen und starten meist nur Kleinflugzeuge, genauso wie eben die Piper Cherokee. Am Steuer saß der 53 Jahre alte William Kramer. Mit an Bord waren seine Frau Kathleen und seine 26 Jahre alte Tochter Caroline. Die kleine Familie ist auf dem Weg nach Big Bear Lake, um dort ein paar erholsame Tage zu verbringen. Nach der Startfreigabe des Torres Towers drehen sie in Richtung Osten, und auch sie fliegen in die TCA ein, ohne sich vorher die Erlaubnis dafür einzuholen. Und dann geschieht es, wie eben schon gehört. Um 11.52 Uhr Ortszeit kollidiert die Piper Cherokee mit der DC-9 von Aeromexico Flug 498 in einer Höhe von 6.560 Fuß. Dabei trifft die Piper von links das Höhen- und Seitenleitwerk der DC-9, welches dann wiederum die Kabine der Piper durchtrennt. Während die DC-9 in ein Wohngebiet stürzt, prallt die Piper auf einen Spielplatz. Die McDonnell Douglas DC-9 ist komplett zerstört, genau wie die Häuser. Vier Häuser wurden nämlich komplett zerstört und sieben andere durch die Explosion beschädigt. Ich werde jetzt in ein, zwei Sätzen ein bisschen grafischer. Also wenn ihr euch das nicht anhören wollt und das vielleicht ein bisschen zu heftig ist, dann skippt gerne mal eine Minute weiter. Den herannahenden Rettungskräften bietet sich ein grausames Bild. Überall in den Trümmern lagen Leichenteile. Alle Passagiere und die gesamte Crew ist tot. Genau wie 15 Menschen am Boden. Acht weitere Menschen am Boden wurden teils schwer verletzt. Während es jetzt also an der Zeit ist, die wartenden Angehörigen zu informieren und ihnen die schlimme Nachricht zu überbringen, wird es noch einmal heftig. Denn an der Elementary School im gleichen Ort findet man jetzt die Piper Cherokee. Sie liegt mitten auf einem Spielplatz. Auch hier hat keiner der Insassen überlebt. Es fehlt das gesamte Kabinendach und alle drei Mitglieder der Familie sitzen noch auf ihren Plätzen. Boah, und das kann und will ich mir auch gar nicht vorstellen.
Nee.
Das ist ja fürchterlich.
Das stimmt.
Also, das war wieder... Tiritos ist genauso erschüttert wie die ganze Welt. So eine Katastrophe in dieser idyllischen Kleinstadt, die ungefähr 20 Meilen von der Stadt der Engel entfernt liegt. Entfernung zum Flughafen? Ungefähr 25 Meilen. Und jetzt ist es soweit. Schon nach kurzer Zeit sind die Ermittler der National Transportation Safety Board vor Ort.
Naja, aber hoffentlich finden sie die Ursache, ne? Also, aber so wie wir sie ja kennen oder
ja,
das schon gehört
so,
haben.
So wie die immer die Kleinteile ja, zusammenpuzzeln.
Ja, das stimmt.
Und die erste logische Schlussfolgerung ist, dass die beiden Maschinen eben in der Luft kollidiert sein müssen. Das ist auch das, was Zeugen berichten. Zwar hat niemand den Zusammenstoß gesehen, aber eben die beiden herabstürzenden Flugzeuge schon. Die Ermittler beginnen nun damit, sich das Wrack und die Wrackteile genauer anzusehen. Denn anhand der gefundenen und dokumentierten Einzelteile hoffen sie, den Winkel zu finden, in den sich die DC-9 und die Piper getroffen haben. Und das tun sie auch. Der Propeller der Piper hat ordentliche Spuren am Heck der DC-9 hinterlassen. Im Moment sieht es so aus, als ob die beiden Flugzeuge in einem 90-Grad-Winkel aufeinander trafen, wobei die Piper Cherokee hier das Leitwerk der DC-9 abriss.
Ja, aber hatten wir nicht schon mal so einen ähnlichen Fall?
Ja, also wir hatten zumindest American Airlines Flug 587, die über Queens abgestürzt sind, wo auch das Seitenleitwerk abriss.
Mhm.
Und dann war ja auch nichts mehr steuerbar.
Ja, aber damals war es ja ein Pilotenfehler, weil er falsch geschult wurde.
Genau. Stimmt, genau.
Ja.
Aber das Ergebnis war halt das gleiche. Also das Seitenleitwerk fehlte und damit war die Maschine einfach nicht mehr steuerbar. Und jetzt geht es um die Frage, warum? Und vielleicht kann hier der Flugdatenschreiber helfen und auch eventuell die Befragung rund um William Kramer, den Piloten der Piper. Es stellt sich die Frage, warum sich beide Flugzeuge in der Luft getroffen haben. Für Kleinflugzeuge ist schließlich Pflicht, sich vor dem Einflug in den TCA, also den Nahverkehrsbereich, von LAX eine Erlaubnis einzuholen. Also eigentlich müssen sie sich die Erlaubnis bei allen großen Flughäfen einholen. Und das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Und anhand der Nachforschung wusste man, dass auch der Piper-Pilot das wusste. Ist halt die Frage, warum tat er es nicht? Und die Erklärung ist in seinem Fall wahrscheinlich im Flugplan zu finden, mehr oder weniger jedenfalls, denn sie waren ja auf dem Weg nach Big Bear Lake, einer kleinen Stadt in den Bergen von San Bernardino. Laut ihrem Flugplan wollten sie von Torrance, was unterhalb von LA liegt, erstmal Richtung Long Beach, was noch tiefer liegt, und dann nach Nordosten in Richtung Ontario und schlussendlich Big Bear Lake abdrehen. Doch wenn sie tatsächlich so geflogen wären, hätten sie den Nahverkehrsbereich niemals durchkreuzt.
Also haben sie sich verflogen.
Ja, darauf haben sie im Moment noch keine Antwort, aber das müssen sie halt in Betracht ziehen. Genauso wie sie jetzt in Betracht ziehen, dass ein medizinisches Problem die Ursache gewesen sein könnte. Weil in der Familie von William Cramer kamen auch schon Herzerkrankungen vor. Und das zeigt sich auch bei der ersten Obduktion. Denn er hatte erhebliche arterielle Verstopfung der Herzkranzgefäße. Und genau deshalb werden Teile des Herzgewebes daraufhin zur Armed Force Institute of Pathology, also dem Militär, geschickt, um ganz genau untersucht zu werden. Hier erhärtet sich der Verdacht aber nicht. Somit war kein Herzinfarkt für das verbotene Einfliegen in den Nahverkehrsbereich verantwortlich. Vielleicht hat er einfach die Orientierung verloren. Denn gerade in den kleinen Flugzeugen fliegt man ja eigentlich immer auf Sicht und muss sich deshalb an großen Gebäuden oder Fernverkehrsstraßen orientieren.
Aber hätte der Fluglotse ihn nicht auf seinem Radar sehen können?
Ja, da kommen wir gleich zu. Walter White, der Name des Fluglotsen. Er befindet sich zum Zeitpunkt des Unfalls kurz vor Beendigung seiner Ausbildung und übernahm an diesem 31. August 1986 den Abschnitt eines Kollegen. Es war laut seiner Aussage nicht viel los und so legte dieser eben eine kleine Pause ein. Bei seiner Befragung ist White sich sicher, er hat die Piper auf seinem Radar nicht gesehen. Also, er sagt, sie war halt nicht sichtbar. Doch sicher können die Ermittler noch nicht sein, denn die Radardaten sind noch nicht vollständig ausgewertet. Aber als das geschehen ist, zeigt sich etwas anderes. Denn die Piper Cherokee wurde sehr wohl angezeigt.
Ja, aber warum hat er sie nicht gesehen?
Und das ist eben die Frage. Der Kollege von White äußert sich, also der, den er in der abgelöst hat und in die Pause geschickt hat. Laut seiner Aussage kam es wohl auch schon vor, dass es Probleme mit den Radardaten gab und Flugzeuge eben nicht angezeigt wurden. Und das hatten die Lotsen auch schon an höherer Stelle gemeldet. Allerdings waren das immer nur ein oder zwei Umläufe des Radars. Also man hat ja immer diesen, ja.
Genau.
Die Flugzeuge waren also sichtbar, nur eben ab und an nicht. Und weiter ist sich das NTSB auch sicher, nachdem alles ganz genau geprüft wurde, dass keine anderen Störungen des Computers oder des Radars vorlagen. Hat Walter White die Piper Cherokee also doch einfach übersehen? Das NTSB hat einen anderen Verdacht. Bevor der Zusammenprall geschah, war White mit dem Kleinflugzeug beschäftigt, das ohne Anmeldung in die TCA einflog. Weiter zeigt sich anhand der Protokolle nämlich, dass er sich relativ lange mit diesem, den ich, also ich habe ihn ja vorhin Eindringling genannt, dass er sich relativ lange mit ihm beschäftigt hat und sich eben viel um ihn gekümmert hat.
Also meinst du also, er war abgelenkt?
Ja, im Moment sieht's fast so aus. Doch die Piper verfügt auch nur über einen einfachen Transponder. Das bedeutet, er ist zwar auf dem Radar sichtbar, so als kleines Dreieck, aber man kann eben nur erkennen, in welche Richtung geflogen wird und nicht die Flughöhe. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass dieses eben als Dreieck auf dem Bildschirm angezeigt wird und davon sind meist relativ viele zu sehen. Doch wenn die Piloten sich nicht melden, gehen die Lotsen logischerweise davon aus, dass sie nicht in die TCA einfliegen. Und dazu sollten wir jetzt endlich mal klären, was genau das bedeutet. Beim TCA handelt es sich um einen kontrollierten Luftraum zur An- und Abflugkontrolle. In der Regel, beziehungsweise in Deutschland, befindet sich dieser Bereich 25 nautische Meilen bis sogar zu 50 nautische Meilen um Flughäfen herum. Doch es gilt nicht für alle Höhen. Meist liegt die untere Begrenzung bei 1000 Fuß, also 300 Metern, oder 1700 Fuß oder 2500 Fuß über Grund und endet in einer Höhe von 10.000 Fuß. Das entspricht so 3048 Metern. Wenn die Flugzeuge also über 3000 Metern bleiben, sind sie erst einmal uninteressant für die Anflugkontrolle. Was aber weitere Fragen aufwirft, ist, dass die Tatsache, dass anscheinend keines der beiden Flugzeuge versucht hat, auszuweichen. Zumindest ist es das, was die dokumentierten Radaraufzeichnungen zeigen. Und zwei Sachen stehen fest. Erstens, es war bestes Wetter. Und zweitens, die Sicht betrug rund 22 Kilometer.
Naja gut, aber sind sie denn aufeinander zugeflogen?
Naja, also kannst du dir ein bisschen vorstellen wie an der Kreuzung? Einer kam quasi von links, der andere von rechts. Also jetzt ganz vereinfacht gesprochen.
Naja, kann ich mir vorstellen. Links, rechts, ja klar, nicht von vorne, ja. Aber können Sie das anhand der Stimmrekorde herausfinden? Weil darüber haben wir heute ja noch gar nicht gesprochen.
Da hast du recht. Und da kommen wir jetzt auch
Oder
dazu.
gibt's die denn nicht in diesen kleinen Flugzeugen?
Im Kleinen nicht, aber
Aber in den,
im
ja,
Großen.
genau, in den großen.
Aber hier gibt's direkt das nächste Problem, denn die Piloten trugen keine Kopfhörer, sondern man hörte den Lotsen eben im ganzen Cockpit, also über Lautsprecher. Und das überdeckte aber teilweise das Gespräch zwischen den beiden Piloten. Doch gemeinsam mit den Radaraufzeichnungen ist zu erkennen, dass die Piloten der DC-9 die Piper eigentlich schon frühzeitig für mindestens eine Minute hätten sehen müssen, beziehungsweise sehen können. Genauso wie auch die drei Personen in dem kleinen Flugzeug die große Maschine hätten sehen müssen. Es scheint so, als ob die Piloten von Aeromexico Flug 498 die Piper Cherokee eventuell wegen ihrer geringen Größe nicht rechtzeitig gesehen haben. Und die Ermittler sagen auch, dass es mit dem Aufbau der Frontscheiben zu tun haben könnte. Denn zwischen den Frontscheiben und dem Seitenfenster ist eine relativ dicke Strebe oder Säule, ähnlich wie bei einem Auto. Gut möglich, dass die Säule das Kleinflugzeug nämlich relativ lange verdeckt hat.
Ja, aber warum hat das Kleinflugzeug nicht reagiert?
Ja, und hier geht man davon aus, dass die eben in die andere Richtung oder nach vorne geschaut haben. Weil wenn die sich tatsächlich verflogen haben, waren sie ja auf der Suche nach irgendwelchen Orientierungspunkten. Davon gehen die Ermittler jetzt mal aus. Und dass sie die DC-9 nur hätten sehen können, wenn sie quasi nach rechts aus dem Fenster geguckt hätten. Außerdem muss man ja auch noch dazu sagen, dass die DC-9 eben von hinten rechts auf sie zukam. Das war das, wo ich sagte, eigentlich hätten sie nach rechts aus dem Fenster gucken müssen, um das zu sehen. Im Unfallbericht des NTSB steht: Das National Transportation Safety Board kommt zu dem Schluss, dass die wahrscheinliche Unfallursache in den unzureichenden Möglichkeiten des Flugsicherungssystems zur Kollisionsverhütung lag. Sowohl durch die Flugsicherungsverfahren als auch durch die automatische Redundanz. Zu den unfallursächlichen Faktoren zählten erstens das unbeabsichtigte und unbefugte Eindringen der Piper in den Kontrollbereich und die Grenzen des Sehens- und Ausweichenskonzepts zur Gewährleistung der Verkehrssteuerung unter den gegebenen Konfliktbedingungen. Und jetzt kommen wir dazu, also es ändert sich dann ja immer ganz viel durch sowas. Und als Folge des Unfalls und mehrere beinahe Zusammenstöße schrieb die Federal Aviation Administration, kurz FAA, vor, dass nun alle großen Passagierflugzeuge mit dem Kollisionswarnsystem, kurz TCAS, ausgestattet werden müssen. TCAS steht für Traffic Alert and Avoidance System. Alle kommerziell genutzten Flugzeuge mussten diese eben nach dieser Gesetzesänderung bei mehr als 30 Plätzen nachrüsten. Dies war zuerst nur eine Vorschrift für den amerikanischen Luftraum, aber so mussten alle, die auch in die USA einfliegen wollten, nachrüsten. Es gibt mittlerweile drei verschiedene Entwicklungen von TCAS und heute sprachen wir über TCAS 2. Bei TCAS 2 werden nur die zwei vertikalen Ausweichmöglichkeiten genannt: steigen und oder eben sinken. Horizontal, also um sich herum, kann TCAS auf einer Reichweite von 37 bis 74 Kilometer eingestellt werden. Bei der Höhe ist der Spielraum deutlich kleiner. Da sprechen wir von plus minus 1000 Fuß, also wie vorhin schon gesagt, diese ungefähr 3048 Metern. Sollten sich zwei Flugzeuge zu nahe kommen, berechnen die Systeme die besten Ausweichmöglichkeiten. Heißt einfacher, dass ein Flugzeug zum Sinken und das andere zum Steigen aufgefordert wird. Und dabei berechnet das System automatisch, welches Flugzeug steigen und welches sinken soll. Wichtig ist aber, dass sich die Piloten eben auch genau auf das verlassen, was ihnen das Flugzeug sagt. Denn wenn wir mal zurückdenken an das Flugzeugunglück von Überlingen, unser erster Fall, wo eine DHL-Maschine mit einer russischen Tupolev zusammenstieß, da haben die beiden Crews sich, beziehungsweise also eine Crew hat sich auf den Fluglotsen verlassen und die andere eben auf TCAS. Und damit sind sie dann trotzdem kollidiert. Weiter schrieb die FAA vor, dass Kleinflugzeuge mit 9 Transpondern ausgestattet werden müssen, damit nun auch die Flughöhe mit übermittelt wird. Außerdem wurden die Radarsysteme überarbeitet. Sollte nun ein Flugzeug versehentlich in den TCA, also den Nahverkehrsbereich, einfliegen, bekommt der Lotse ein visuelles und akustisches Signal, das ihn schneller reagieren lässt. Ein späteres Urteil zeigte, dass die Besatzung von Aeromexico 498 keine Schuld traf, sondern dass der Pilot der Piper genauso wie die FAA gleichermaßen fahrlässig gehandelt haben und die gleiche Verantwortung getragen hätten. Der Fluglotse Walter White beendete seine Karriere bei der Anflugkontrolle, bevor sie eigentlich begonnen hatte, und kehrte nie wieder an sein Radar zurück.
Ja, ist auch bitter, ne?
Ja, aber ich kann es total verstehen.
Ja, definitiv, aber ja.
Aber es ist, ja, was soll man dazu noch sagen?
Naja.
Seit März 2006 gibt es in Cerritos eine Gedenkstelle. Das Ganze besteht aus Granit und weißem Marmor. Geformt, ähnlich wie zwei Tragflächen, auf jeweils einem Sockel, in dem die Namen der Opfer eingraviert sind. Ja, und damit sind wir dann jetzt auch am Ende.
Ja.
Es war wieder, wie ich finde, eine total heftige Folge.
Ja, das stimmt, vor allen Dingen im Wohngebiet und
ja,
Spielplatz.
Ja, vor allem, du sitzt in deinem Haus. Ich meine, wie oft haben wir jetzt schon gesagt, wir wohnen auch direkt in der Einflugschneise. Weißt du, wie oft fliegen die über unsere Köpfe?
Ja, genau, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Ja, ne? Genau. Und das, ja. Also theoretisch könnte es hier genauso.
Jeder Absturz ist schrecklich, aber so Wohngebiet, das ist dann, finde ich, nochmal ein obendrauf.
Ja, das ist ganz schlimm.
Ja, also, ja, das stimmt.
Ja, damit würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier.
Genau.
Ich hoffe, ihr hört die Klempner nicht so sehr, die hier gerade im Haus die ganze Zeit rumwuseln und.
Ja, also wundert euch nicht, wenn es klopft, das sind keine Geister, ist.
Ja.
Das sind die Klempner.
Genau, also wir hoffen, es ist auf der Aufnahme nicht so sehr zu hören, sonst müssen wir das Ganze hier nochmal machen.
Genau.
Und damit würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Ja.
Bleibt alle gesund und munter.
Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
Und es zeigt sich bei der ersten Obduktion erhebliche arterielle Verstopfung. Das war doch auch kein Satz. Hallo, Kolle? Was hat denn mein Skript da gemacht? Ja, okay. Erst ist es der Klempner. Jetzt wird hier rumgehornt.
Mhm. Okay, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau.
Ja. Einer links, einer rechts. Oder einer von vorne? Keine Ahnung.
Sind die Klempner jetzt mal fertig? Mein Gott. Sondern dass der Pilot der Piper genauso wie die FAA gleichermaßen fahrlässig, nicht verantwortlich,